Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, und ich melde mich gerade aus der Hauptstadt Deutschlands. Ich habe hier übers Wochenende meinen Geburtstag verbracht und sitze gerade in einem wirklich sehr schönen Hotel und blicke so ein bisschen, ja, so halb über die Stadt, würde ich sagen. Und melde mich hier quasi, um mit dir heute den Podcast mal wieder voll zu labern. Und ich merke, dass meine Stimmung sehr gut ist, ne? Geburtstag und alles ist schön, die Sonne kommt raus. Bei dir habe ich gerade schon im Vorgespräch gemerkt, da ist dann doch eher wieder der Winter eingekehrt gerade, ne? Frostig.
Ja, stimmungsmäßig, muss ich zugeben. Ja. Trotzdem vorneweg einmal im Namen aller Zuhörer alles Gute. Ist jetzt nachträglich ein Tag, aber wir sind quasi auch dran.
Danke.
Das noch einmal rübergeschickt nach Berlin. Hier ist auch richtig gutes Wetter. Ich hatte gestern einen super Tag. Ich bin nach Ljubljana gefahren, habe mir die Stadt angeguckt. Richtig cool. Und dann habe ich gerade Fußball geschaut. Und seitdem ist Eiszeit. Ich bin noch sehr, 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 sehr salzig, weil mein Verein Gladbach die europäischen Plätze verspielt hat in den letzten 3 Wochen und damit völlig verdient dafür nicht mehr in Frage kommt und damit ein relativ großer Teil von meiner Fußballhoffnung gestorben ist. Deswegen ist noch, ja, das nicht ganz, von meinem Fußballleben schon. Deswegen schieben wir es schnell weg, weil da kommt schon wieder was hoch und reden über die Premier League, reden über Fußball, weil da gibt es ja auch einiges.
Das war jetzt zu schnell, diese Überleitung. Ich glaube, das hat jeder gemerkt, dass das einfach nur Selbstschutz jetzt gerade passiert ist. Das hat nichts mit Moderation oder sowas zu tun. Das war einfach nur ganz, ganz schnell weg davon. Aber ich biete dir das einfach an. Ich gebe dir den Ausweg Premier League, weil das ja echt deutlich schöner war irgendwie für die englischen Vereine jetzt. Weil wir haben uns nämlich das große Themenpaket auch Champions League heute vorgenommen. Wir sprechen da über die beiden Spiele mit englischer Beteiligung. Europa League, Conference League war ja auch einiges los mit englischer Beteiligung. Natürlich auch die Premier League kommt heute nicht zu kurz. Wir haben heute noch Liverpool drin, Villa drin, United drin, West Ham mit Niklas Füllkrug. Also auch da ist für die Premier League-Fans alles dabei. Wir starten trotzdem mit dem FC Arsenal, die wir, das kann man schon irgendwie so ein bisschen sagen, leider, glaube ich, diese Saison nicht so krass viel betrachtet haben, weil sie aber auch aus unserer Sicht nie wirklich drin waren in diesem Titelkampf. Und dann waren die Spiele auch meistens nicht so unterhaltsam irgendwie für uns. Deswegen haben wir heute gesagt, gebührt ihnen dieser Platz auf der 1 und wir fangen mit Arsenal an und starten da eben mit diesem famosen Champions League Gala-Auftritt über 2 Spiele gegen Real Madrid.
Ja, der Wettbewerb, in dem Gladbach nie spielen wird. Champions League unter der Woche war überragend. Sagen wir es ganz ehrlich, all die letzten Wochen, wo Arsenal sich in der Liga zurückgenommen hat, haben sich ausgezahlt. Sie haben den Primus dieses Wettbewerbs geschlagen, 2-mal und kommen völlig verdient eine Runde weiter, stehen jetzt im Halbfinale. Und da müssen wir einfach drüber quatschen. Ja, wir haben immer den Fokus auf der Premier League selbst. Aber wenn dann ein Verein so in der Premier League, aus der Premier League, in der Champions League auftritt, dann ist das hier doch ein Thema wert. Weil ich glaube, so deutlich ausgeschieden ist Real seit Ewigkeiten nicht mehr.
Natürlich ist gerade auch bei Real einiges los, ne? Also diese ganzen Vorwürfe rund um Ancelotti, dann ist es ja eigentlich klar, dass es seine letzte Saison ist. Irgendwie in der Mannschaft passt es auch nicht mehr. Viele Granden haben den Club verlassen, die so prägend waren. Ich denke da immer an Benzema, der wirklich noch der letzte Mohikaner war, der wirklich für mich einfach dieses Real-Ultra-Gen verkörpert hat. Und jetzt gerade in der Saison klickt es irgendwie nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Und deswegen kam es, glaube ich, für Arsenal schon auch zur rechten Zeit. Aber wie sie es dann gemacht haben, dann auch über beide Spiele hinweg, dann auch im Bernabeu jetzt diesen grandiosen Auftritt, wir nennen es bei Namen, sie haben am Ende 2-1 gewonnen. Saka macht das 1-0, dann Vinicius, der sofort ausgleicht. Und dann war ich gespannt, jetzt kommt der Ausgleich, ist der Bann jetzt so ein bisschen gebrochen bei Real? Aber nein, Arsenal macht das wirklich sehr souverän und gewinnen das Ding nachher sogar noch im Bernabeu, weil Gabriel Martinelli das einfach mal abschließt in der 93. Minute und damit wirklich mit Bestnote gegen Real weiterkommen und völlig verdient im Halbfinale stehen gegen PSG.
3-0 und 2-1 gewonnen, das gegen Real Madrid völlig verdient. Wie gesagt, dass sie jetzt eine Runde weiter sind und dagegen Paris spielen. Du hast jetzt auch ein bisschen Paris geguckt und dich intensiver mit denen auseinandergesetzt. Mhm. Gibt's eine schnelle Prognose von dir? Ich möchte gar nicht jetzt von meiner Seite in die Wunde reinstechen, aber das Duell kommt ja nun mal. Wie siehst du es?
Das habe ich nachher eigentlich noch bei Villa vorgehabt, so ein bisschen auch über das Spiel zu reden mit Paris. Mhm. Ich würde sagen, da hat Arsenal schon eine gute Chance. Also ich gehe jetzt mal nur auf Arsenal ein, danach so ein bisschen mehr auf PSG. Ich glaube, Arsenal hat die ganze Saison oder zumindest die Hälfte der Saison, die letzte Hälfte, komplett auf die Champions League ausgerichtet. Du merkst einfach, wie die Spieler auch vom Kopf so richtig da sind gegen Real. Ich glaube, dass Mikel Arteta da auch im Training immer wieder viel zu gesagt hat, dass da die ganze Mannschaft drauf fokussiert ist. Und alle waren mit Bestleistung nahezu da. Und ich glaube, das wird auch gegen Paris im Halbfinale nicht anders sein. Die Jungs brennen und die wittern da einfach ihre große Chance. Weil ich finde, im Halbfinale war jetzt am Ende keiner mehr, oder im Viertelfinale war jetzt keiner mehr so überragend und so überzeugend, der jetzt ins Halbfinale gekommen ist. Das war dann eigentlich nur Arsenal im Rückspiel. Und ich würde sagen, ihre Chancen stehen besser denn je.
Faires Fazit. Ich würde wahrscheinlich mitgehen, aber wie du sagst, wir schieben die ganze Paris-Thematik noch mal ein bisschen nach hinten. Und sprechen ganz schnell über Arsenal in der Liga, um es quasi komplett zu machen. Haben ja unter der Woche dann diesen Sieg eingefahren. Jetzt ging es gegen Ipswich, absoluter Pflichtsieg, den sie auch holen. 4:0 gewinnen sie auswärts und dabei setzen sie fast auf die beste Elf. Also ich sehe jetzt nur Louis Skelly, der vermeintlich rausrotiert wurde. Bei dem hören wir, dass sich eine Verlängerung anbahnt. Also auch das noch gute Neuigkeiten für Arteta und Arsenal. Aber insgesamt mit Rice, Ødegaard, Martinelli, Saka und Co. in der Startelf war da kein Halbgas und so ist das Ergebnis dann noch ausgefallen. Vor allem Trossard auffällig und es gab noch ein ziemlich grobes Frustfoul auf Ipswich-Seite, wo zum Glück Saka keine Verletzung davonträgt. Also das wäre natürlich noch der Super-GAU gewesen für die nächsten Wochen, aber standesgemäß 4:0, guter Auftritt.
Ja, Davis, der Linksverteidiger, steigt da Saka richtig auf die Hacke. Das sah sehr übel aus. Zum Glück ist da, glaube ich, nichts Schlimmeres passiert. Vollkommen berechtigter Platzverweis. Und ich war schon gespannt, wie Arteta das jetzt macht in der Premier League Restsaison, weil, wie gesagt, voller Fokus auf die Champions League. Und manche andere Trainer munkelt man in der Premier League, die sagen, dass sie ab jetzt nur noch die Kinder spielen lassen, weil sie sich auf Europa fokussieren. Arteta hat das anscheinend nicht vor, spielt ja auch eben mit Martinelli, mit Saka, also mit den beiden Jungs, die länger verletzt waren. Und dann ist Ipswich wirklich kein Problem für sie. Und sie schicken Ipswich damit noch einen Spieltag weiter oder näher in Richtung Abstieg. Die werden das nicht mehr lange hinauszögern können. Zu der vorherigen Frage, zur Champions League-Thematik bei Arsenal. Ich habe letzte Folge mal wieder eine Umfrage unter die Folge gebaut bei Spotify. Habe ich mal wieder Lust drauf gehabt. Ich habe da generell wieder Lust drauf, einfach so ein bisschen wieder eure Meinung, ja, die will ich irgendwie stärker wieder gewichtet sehen. Und die Frage war ja letzte Folge, kann Arsenal die Champions League gewinnen? Und da haben 2/3 von euch gesagt, die abgestimmt haben, ja, die Gunners packen es. Also auch anscheinend unter unseren Hörern hat Arsenal eine echt gute Chance, die Champions League jetzt auch zu gewinnen. Wie siehst du das, auch jetzt nach diesem Ipswich-Auftritt?
Ja, schlaue Leute, die da abgestimmt haben. Ja. Ich habe im Moment das gleiche Bauchgefühl. Also alles, was Arsenal macht, wir sprechen immer wieder hier im Podcast über das Timing deiner Hochphase. Und sie sind schon gerade drin, gerade in diesen wichtigen Spielen. Gegen Real hast du es jetzt gesehen, wie du es beschrieben hast, die sind scharf, die sind exakt auf den Punkt da. Und wenn sie das jetzt einfach wieder in den nächsten Runden umsetzen, warum nicht? Sie haben die Qualität, sie haben den Lauf und wenn sie gut eingestellt sind, kann es auch gegen Paris noch eine Runde weitergehen und im Finale sowieso. Deswegen schließe ich mich da der Mehrheit, den 2/3 auf jeden Fall an.
Ich denke, das geile Finale wäre wirklich irgendwie Barca gegen PSG oder Barca gegen Arsenal, halt mit uns als Premier League-Fans. Natürlich wäre das schön, wenn auch eine Premier League-Mannschaft da drin ist. Das wäre schon, glaube ich, ein cooles Retro-Finale, ne? Gegen Barca, die Gunners. Bin ich echt gespannt, ob die das ziehen können. Und ich glaube, sie verzögern damit auch noch Liverpools Meisterschaft um einen Spieltag nach hinten. Und das machen sie gerade echt gut. Und sie kommen jetzt gerade, wie gesagt, in ihrer Peak-Form. Und wir dürfen sehr gespannt sein, was die Jungs da noch machen. Eine andere Mannschaft, die unbedingt auch wieder in die Champions League will, ist Aston Villa. Wir springen einfach mal sofort dahin. Die hatten auch ihr Champions League Viertelfinal-Rückspiel nach der 3-1-Pleite im Hinspiel bei Paris. Da gab es dieses 3-1-Gegentor noch ganz spät, sehr unglücklich. Kam es dann eben jetzt zum Rückspiel zu Hause im Villa Park. Da brauchten sie also einen Sieg mit 2 Toren. Und Ich hätte schon fast ausgemacht, als sie da ganz früh hinten lagen, weil das sah echt überhaupt nicht gut aus. Ich habe zum Glück nicht ausgemacht, weil die Jungs haben mich echt nochmal richtig stolz gemacht. Sie haben PSG einen richtigen Kampf geliefert und am Ende wurde es richtig knapp und PSG brauchte Donnarumma mehr denn je.
3:2 gewinnt Will am Ende noch, also 2:0 Rückstand nach einer halben Stunde und da gehe ich mit. Also auch die Körpersprache, was du auf dem Platz gesehen hast, das war halt ein richtiger Schlag. Du wolltest sicher stehen. 2 Tore Rückstand aus dem Hinspiel kannst du immer wettmachen, aber wenn du dann eben 4 Tore Rückstand hast mit diesen 2 Treffern ganz früh, das tut weh. Es waren auch richtig gut herausgespielte Tore, aber sie kommen zurück. Thielemans ein bisschen aus dem Nichts, aber natürlich brauchst du das dann auch. 1:2 und dann sind es McGinn und Konsa, die innerhalb von 2 Minuten 2 Tore machen und dann hatten sie eben noch eine halbe Stunde Zeit für dieses eine weitere Tor, was sie in die Verlängerung gebracht hätte. Ich habe noch eine Kopfballchance von Konsa im Kopf, das natürlich auch gesehen und mitgefiebert, wo eine richtig scharfe Flanke kommt. Wenn er irgendwie seine Haare, seinen Schädel da an den Ball bekommt, dann ist er wahrscheinlich drin. Hat leider nicht funktioniert. Ich habe mitgefiebert, es war wirklich, wirklich spannend, die Schlussphase. Aber kein Glück für Villa, wir haben es ja schon auch gespoilert. Paris steht hier im Halbfinale.
Kurzer Insight. Wir haben noch einen privaten Live-Ticker gemacht, Robin und ich, bei dem Villa-Spiel. Haben da hin und her geschrieben und uns einfach unsere Meinung an den Kopf geknallt, was wir glauben und was wir hoffen und worum wir bangen. Also es war echt ein verrückter Champions-League-Abend irgendwie. Und am Ende ist es halt Villa, dass sie den Kürzeren zieht. Rashford auch noch mit einer Riesenchance, wo Donnarumma wirklich die linke Pranke wahnsinnig gut in den Winkel ausfährt, den auch da rausfischt vorher. Und ja, Ollie Watkins hat auch nicht gestartet, das Spiel. Und das ist auch meine Brücke jetzt zum Spieltag, weil Emery in der Champions League schon eine verhältnismäßig komische Aufstellung aufgeboten hatte jetzt gegen Paris. Das war für mich nicht die A11, wenn ich ehrlich bin. Das war eine spannende Elf und du merkst auch, wie viel Gedanken er sich gemacht hat. Da standen ja, glaube ich, 4 zentrale Mittelfeldspieler auf dem Feld. Ollie Watkins dafür nicht und der ist gerade wieder voll fit, der ist voll im Saft, der Mann. Und er meinte jetzt nach dem Spiel gegen Newcastle am Samstagabend, dass er stinksauer war, gegen Paris auf der Bank gesessen zu haben und nicht spielen zu dürfen. Und er meinte, dass einige anderes auch nicht hätten verstehen können, warum sie da nicht gespielt haben. Also das zeigt schon, dass es da auch so ein bisschen rumort, weil Emery ja auch ein besonderer Kopf ist.
Total. Ich finde, er hat es aber noch ganz gut eingeordnet. Also wenn du nicht nur diese eine Schlagzeile liest, sondern das ganze Interview, sagt er auch, dass er natürlich die Entscheidung des Trainers respektiert. Muss er sagen, aber hat er eben hinzugefügt, hat gesagt, ja, ne, I was fuming, er war auf 180, konnte es natürlich nicht verstehen, dass er da über beide Spiele gesehen nur 20 Minuten bekommt. Aber ja, das ist einfach ein Spieler, ein Charakter. Wenn du den auf die Bank setzt, wirst du immer so Kommentare haben. Ich finde, völlig, völlig im Rahmen, wie er sich geäußert hat, die Entscheidung an sich, finde ich aber schon spannend. Also wir haben unter anderem in unserem Live-Ticker natürlich auch über die Startelf gesprochen. Und Watkins nicht aufzustellen in einer Situation, wo du Tore zwingend brauchst, ist schon erstmal komisch, oder? Also Rashford da das Vertrauen zu geben als Neuner und dann auch erst sehr spät zu reagieren, hat mich schon gewundert.
Das war ja auch wirklich Watkins Spiel, fand ich, weil gegen Paris, die auch immer Platz lassen. Ne? Das ist wirklich eine tolle Mannschaft, aber die lassen dir auch immer Platz und du kommst zu Chancen. Da brauchst du für mich einen Watkins, der die langen Bälle festmacht, der auch mal einen tiefen Laufweg wirklich gewinnt und dann auch wirklich einen guten Abschluss raushaut. Und Rashford ist ein guter Spieler, der gerade auch in einer guten Form ist. Und Emery verliebt sich, glaube ich, gerade in Rashford. Ich würde fast sagen leider, weil nachher ziehen wir echt noch die Kaufoption für ihn. Aber ich hätte da eher einen Watkins gesehen mit der Erfahrung. Rashford ist eben kein Mittelstürmer, kein Gelernter. Und Watkins ist das, oder zumindest die letzten Jahre immer gespielt. Und da wäre Watkins für mich auch der richtige Mann gewesen. Am Ende hat Rashford ein gutes Spiel gemacht. Und als Rashford ausgewechselt wurde, ist es dahin gegangen, weil danach kam nichts mehr. Als Emery McGinn und Rashford runtergenommen hat gegen Paris, wurde es in der letzten halben Stunde wirklich dürftig, was da nach vorne ging, als Watkins dann gespielt hat. Deswegen war es am Ende vielleicht auch nicht so falsch. Aber ja, jetzt sind sie raus und damit sind sie die einzige englische Mannschaft, die in der Woche aus dem europäischen Wettbewerb ausgeschieden sind. Weil wir hatten ja auch noch Duelle in der Euroleague und in der Conference League. Dazu aber gleich mehr. Weil jetzt schauen wir für mich erstmal auf das, ist jetzt eine harte Meinung, wichtigste Premier League-Spiel der verbleibenden Saison. Das war für mich jetzt hier Villa gegen Newcastle an diesem Spieltag, weil Newcastle ja Dritter geworden ist die letzte Zeit, haben sich da ja echt hochgekämpft Und Villa braucht jetzt einfach jeden Sieg, um noch eben in der Liga diesen fünften Platz, diesen Champions League Platz zu holen. Und deswegen war das für mich so ein überragend wichtiges Spiel, weil eben beide Mannschaften ganz heiß im Kampf um die Champions League sind und Villa unbedingt den Sieg brauchte.
Dritter gegen Siebter klingt jetzt nicht nach dem klassischen Sechs-Punkte-Spiel. So eins war es aber wirklich, weil einfach dieses ganze Feld zwischen eben Platz 3 und 7, die alle noch in die Champions League wollen, extrem knapp ist, wenig Punkte dazwischen. Aber wenn du das Spiel verlierst als Villa mit den schlechtesten Newcastle, mit den besten Karten aus diesem Feld, wäre es eben richtig bitter geworden. Deswegen gehe ich mit. Brutal wichtiges Spiel und zwei Teams, die in Topform sind. Also ich habe es gerade schon erwähnt, heiße Phase gerade. Wir gucken auf die Teams, die es hinbekommen, jetzt on point da zu sein, die wichtigen Spiele für sich zu entscheiden. Und das trifft auf beide zu. Newcastle, ich meine sogar die letzten 5 Ligaspiele, alle gewonnen. Villa mit richtig guten Ergebnissen, vielen Siegen, mit den Auftritten in der Champions League, die jetzt rückbetrachtet, gerade gegen ein richtig gutes Paris, aller ihren Wert sind, haben sich richtig gut geschlagen, am Ende eben fast noch in die Verlängerung gekommen. Deswegen beide Teams mit so viel Rückenwind, mit so viel Form, mit Weltklasse-Spielern, war für mich auch einfach das Spiel des Spieltags.
Ja, Newcastle ja auch Pokalsieger geworden zwischenzeitlich, die letzten 6 Pflichtspiele allesamt gewonnen gehabt. Also beide sind gerade in der Form der Saison. Villa zum richtigen Zeitpunkt greift da nochmal oben an. Und es war wirklich, muss ich sagen, einfach eine Wahnsinnsdemonstration von Villa. So kurz nach diesem Schock gegen PSG, wo du am Halbfinale gerochen hast und dann doch ausgeschieden bist, das dann wieder innerhalb von wenigen Tagen so im Kopf umzustellen, dass du wieder voll in der Liga da bist und merkst, okay, wir müssen trotz der Enttäuschung in der Liga jetzt wieder 100% geben und komplett da sein. Das ist mental auch nicht einfach, glaube ich. Aber Emery hat die da echt an der kurzen Leine, wie ich das sehe. Und der hat da auch echt die Macht über die Köpfe der Spieler. Hat jetzt hier auch wieder die Anfangself verändert im Vergleich zum PSG-Spiel. Jetzt spielt Watkins, jetzt startet auch Asensio und deutlich weniger, gelernte Zentrale auf dem Feld. Dafür so ein bisschen mehr Kreativität und Offensivgeist. Newcastle mit der bekannten Elf, Barnes immer noch für Gordon drin. Ansonsten ist das fast die A-Elf, außer Botman und Hall vielleicht. Und ich war echt gespannt und Villa legt da los wie die Feuerwehr. Watkins in der ersten Minute setzt er direkt das Zeichen und macht das Tor. Der Ball ist abgefälscht, aber du hast einfach Watkins diesen Willen von der ersten Sekunde an angesehen. Er macht sofort in der ersten Minute das Tor und danach ist Villa auch absolut spielbestimmt. Und spielt Newcastle, das starke Newcastle, das vielleicht beste Team der letzten Monate, einfach an die Wand. Scher gleicht zwar noch aus nach 18 Minuten, aber dann in einer zweiten Halbzeit kann sich Newcastle fast gar nicht mehr richtig befreien. Dann macht sie Villa am Ende einfach fertig.
4:1 ist der Endstand und das ist wirklich so, mit Wut im Bauch spielt sich manchmal am besten. Also bei manchen Charakteren funktioniert es richtig gut. Ich habe mich so ein bisschen selber in den Gedanken verloren und musste so an die Robben-Ribéry-Zeiten denken. Wenn die mal angepisst waren, dann haben die Fußball gespielt wie keine Ahnung was. Und Watkins braucht ja auch 43 Sekunden nach diesem persönlichen Rückschlag mit den Champions-League-Spielzeiten umzutreffen. Hat auch danach eine richtig gute Partie gemacht, hat das 2:1 von Marzen vorbereitet, was auch insgesamt für mich der schönste Angriff des Spiels war. Vom Torwart von Martinez bis nach ganz vorne gespielt zu Watkins, der dann den überlaufenden Marzen findet, der seine gute Form bestätigt und hier zum 2:1 trifft. Dann ist es noch ein Eigentor von Dan Byrne und Traumtor, Gewaltschuss von Onana zum 4:1. Und dann gewinnst du am Ende richtig verdient gegen eins der aktuell besten Teams der Liga. Und das ist schon stark, also auch mental so zurückzukommen von diesem knappen Ausscheiden. Respekt, und ich glaube, Villa hat damit die guten Karten nochmal für sich gewonnen, hier auch in den letzten Spieltagen, um die Champions League mitzureden.
Nochmal kurzer Rekurs auf die Form von Villa, die ist pervers gut. Villa hat jetzt 10 der letzten 11 Pflichtspiele gewonnen und damit auch 5 Premier League-Spiele nacheinander. Also was Emery da wieder mal zaubert mit den Jungs, ist absolut unglaublich. Und er schafft es Jahr für Jahr, mich nochmal zu überraschen. Ich dachte, Champions League, Viertelfinale und halt in der Liga, Euroleague, das wäre eine Top-Saison, wirklich eine Top-Saison. Und jetzt spielen sie nächste Woche noch FA Cup Halbfinale. Er hat sie wirklich fast noch gegen Paris rangeholt. Und in der Liga greifen die auf einmal Nottingham Forest, Chelsea und Man City an und können da, was weiß ich, noch schaffen. Also wieder mal absoluter überragender Job von Unai Emerys Jungs. stehen auf Platz 7 und sind punktgleich mit 57 Punkten mit Nottingham und Chelsea. Nur ein Punkt hinter dem vierten Man City und nur zwei Punkte hinter dem Tabellendritten Newcastle. Und jetzt schau dir mal Villas Form an, die ist grandios. Wo können die noch landen?
Du hast es vorgerechnet. Ich glaube, da sind jetzt nicht mehr bis Platz 3 viele Limits. Das sind zwei Punkte, um fair zu sein. Nottingham kann noch 3 wegziehen. Die haben noch ein Spiel weniger. Also die haben noch eins in der Hinterhand. Die könnten auf 60 Punkte hoch. Dann wäre man da wieder 3 hinten dran. Aber Platz 3, 4 und 5, alle wahrscheinlich berechtigend für die Champions League, sind noch offen. Und Villa ist mittendrin und mit der Form deutlich, deutlich besser vom Gefühl auch her als Nottingham, Chelsea und City im Moment. Und wenn du Newcastle dann im direkten Duell so schlägst, sind sie wahrscheinlich das heißeste Team dieser, ja, 5 Mannschaften, die aktuell die besten Karten haben. Und ich glaube, das wäre richtig stark, wenn du einfach das hinbekommst, nicht diesen Dip zu haben nach deiner Champions-League-Saison, sondern drin zu bleiben, dich wieder über die Liga zu qualifizieren. Das wäre wirklich ein Riesengewinn und ich traue es ihnen zu. Also the trend is your friend. Im Moment spricht viel für die Villains.
Das wäre schon echt ein Statement, ne? Wenn du halt nicht wie Newcastle einmal Champions League spielst und dann wieder rausfällst in der nächsten Saison, ja, sondern das, ne, machst und dann sogar nicht sang- und klanglos in der Gruppenphase ausscheidest, sondern dann echt noch einen guten Run hinlegst und dann sogar in der Liga wieder das Gleiche zu schaffen wie vorher. Also das ist krass. Also ich will jetzt noch nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, ne? Weil am Ende ist es immer noch Aston Villa und die sind wirklich für alles gut. Aber ich bin jetzt halt angesichts der Spiele, der Form schon echt optimistisch. Und wir werden sehen, wo das endet. Ich würde sagen, wir springen jetzt mal vom Optimismus zum puren Pessimismus. Und damit landet man natürlich wo? Bei Manchester United. Die hatten ein wirklich historisch episches Euroleague-Spiel gegen Olympique Lyon, was, glaube ich, keinem Fan, der da im Stadion war, jemals aus dem Kopf gehen wird. Und hatten jetzt dann auch wieder ein Heimspiel gegen die Wolves. Und auf diese Fallhöhe, ne? Da gehen wir gleich ein. Ich würde sagen, wir starten gegen Lyon.
Ihr habt es mit Sicherheit alle schon gesehen. Wer nicht, verpasst irgendwas. Also dann guckt euch die Highlights nochmal an. Am Ende ist es ein 5-4 nach Verlängerung für United, wo sie in der regulären Spielzeit 2-2 auseinandergehen. Tolisso sieht dann in der 89. Minute die rote Karte. Das heißt, du gehst in Überzahl in die Verlängerung, kassierst innerhalb der Verlängerung 2 Gegentore, liegst 4-2 hinten, haben wirklich einige das Stadion verlassen. Super kurioses Spiel, Lyon eiskalt. Und dann kommen sie in den letzten 6-7 Minuten nochmal zurück durch Bruno Fernandes Elfmeter. Kobi Mainoo, Weltspieler, Welttor, 4-4. Und ausgerechnet Maguire ist es mit dem Kopfball, der dann 120. plus 1 das 5-4 macht. Und ich habe wirklich auch so Emotionen bei allen lange nicht gesehen. Das war so wichtig für die Jungs, dieses Spiel zu gewinnen. Und sie sind weiter Halbfinale. Und das war eins der verrücktesten Spiele, eine der abgefahrensten Verlängerungen, die ich, glaube ich, je gesehen habe.
Ja, also was für ein Drehbuch. Und am Ende ist es natürlich Harry Maguire, der Sündenbock für alles die letzten 5 Jahre bei dem Verein, der dann als Stürmer aufgeboten wird in der Verlängerung, weil er der Einzige ist, der ein Kopfballduell anständig führen kann im Kader. Und dann macht er das nicht nur so lala, der macht nachher das Siegtor und lässt wirklich dieses ganze Old Trafford beben. Und am Ende war es halt auch nur die Euroleague, aber das zeigt trotzdem einfach, wie groß dieses Euphoriepotenzial in diesem Verein, bei diesen Fans nach wie vor ist, ne? Und du musst einfach eine Mannschaft haben, die auch den Verein und die Fans emotionalisiert und die anzündet, und das haben sie wirklich an diesem Abend geschafft. Natürlich war es auch einfach diese außergewöhnliche Spielcharakteristik. Ja, dann führen die wieder, Verlängerung und so. Aber ich glaube, das war wirklich, ja, einfach grandios. Und danach war ja auch die Euphorie so groß. Und du hast gemerkt, wie Amorim richtig gelöst ist und wie er merkt, dass jetzt ihm so ein Stein vom Herzen fällt. Und danach kam ja auch der Satz, dass er jetzt in der Premier League nur noch die Kids spielen lässt. Und der fällt ihm natürlich nachher wieder auf die Füße, weil ich denke, das kann sich einfach ein Verein wie United niemals leisten. Also der darf halt kein einziges Premier League-Spiel abschenken. Und jetzt macht er das hier sehentlich mit 5 Spielen. Und das ist auch in Sachen Wettbewerbsverzerrung für mich eine ganz spannende Thematik. Also du hast dann aber mal diese riesige Euphorie in der Euroleague und danach schon wieder so Aussagen, wo ich mir denke, nee, also das passt wiederum nicht. Das ist kein gutes Zeichen.
Ja, ich finde, das zu machen ist eine Sache, aber das auch noch so anzukündigen und so zu kommunizieren, das ist echt unglücklich. Also gesagt, getan, er setzt jetzt hier auch um. Amas, haben wir euch schon vorgestellt, beginnt wieder auf der linken Schiene, kann man noch verstehen, setzt sich durch, richtig gute Vorbereitung gespielt, irgendwo noch im Rahmen, auch ein Kobbi Mainoo darf ran. Aber wir haben eben auch Premier League-Debüt von Frederiksen als linker Innenverteidiger aufgeboten, neben Lindelöf, also ein Maguire unter anderem auf der Bank, Casemiro auch gar nicht gespielt, dieses Spiel. Bruno Fernandes, Mount, Joro, Dalot, alle erst von der Bank gekommen. Also er rotiert durch.
Gegen Wolfheim, ne?
Richtig, hält sich an das, was er gesagt hat, eben in dieser Ligapartie gegen die Wolves, die wiederum natürlich die erste Elf aufbieten und am Ende dann auch das Spiel für sich entscheiden. Deswegen ist es dieser angeteaserte Auf und Ab, den wir von United mittlerweile nicht anders kennen. Und ja, am Ende geht es 1-0 für die Wolves aus. Sarabia ist der goldene Torschütze. Und United hat wirklich nicht so viel von sich zeigen können. Ich habe, glaube ich, die ersten 30 Minuten gesehen. Das ist schon dünn. Also am Ende beide Teams nicht gut gewesen. United nicht annähernd dieselbe Intensität von unter der Woche auf den Platz bekommen. Und am Ende ist es dann genau das, wie Amorim gesagt hat. Man spielt so ein bisschen rum und es ist okay, wenn es gut läuft. Aber wenn nicht, dann nicht.
Ich finde, das geht einfach nicht. Also wirklich, das geht nicht in der Premier League, dass du als United-Trainer sagst, ab jetzt spielen nur noch die Kids hier. Also ich würde mich da wirklich als gegnerischer Trainer in Grund und Boden ärgern. Stell dir mal vor, du hast irgendwie noch vor 3-4 Wochen gegen die gespielt und da haben noch alle Besten gespielt. Ja? Und dann haben die irgendwie noch einen Punkt abgerungen und du bist gerade im Kampf um die Euroleague. Und dann spielt nächste Woche dein großer Euroleague-Konkurrent gegen United und dann spielen da irgendwie die ganzen Kids. Also das ist einfach echt in Sachen Wettbewerbsfähigkeit, in Sachen Seriosität, ne? Alle Profis, das macht für mich keinen guten Anschein. Hier ist es dann Pablo Sarabia, der mit einem überragenden Freistoß, unbedingt angucken, nach, 77 Minuten das Tor eben schießt. Da braucht es eben so einen kleinen Geniestreich für die Wolves. Das war aber, glaube ich, auch deren 5. Sieg in Folge in der Premier League. Also ja auch gerade richtig in Form, die Wolves. Sind jetzt somit punktgleich mit Man United. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Red Devils, die mittlerweile auf Platz 14 stehen. Aber halt nur 2 Punkte Vorsprung auf Platz 17 haben. Und so wie United jetzt gerade in der Liga spielt, mit Amorims Aussagen, könnte das echt sein, dass United nachher auf der 17 ins Ziel läuft. Zur Erinnerung, das ist der letzte Nicht-Abstiegsplatz. Das war jetzt ihre 15. Heimniederlage, ihre 15. Premier League-Niederlage. Und ich glaube, das war ihre 8. Heimniederlage auch. Also das sind alles Zahlen, ja, die sind historisch schlecht und jetzt brechen sie einen Negativrekord nach dem nächsten und Amorim denkt sich einfach nur, ja, klar, ist doch egal, jetzt fällt der nächste, ist auch egal, komm.
Vitor Pereira, für mich ganz kurz noch, um bei den Wolves zu bleiben, der Gewinner hat sich mittlerweile so ein bisschen rausgekämpft, seit der Trainer ist, wirkt die Mannschaft sehr stabil, sehr gut. Gerade Matheus Cunha natürlich als Leistungsträger holen hier wieder einen Dreier und ja, das war dann eben auch ein direktes Tabellenduell und da sind sie im Moment einfach besser in der Form, in der Mannschaft, die auf dem Platz steht. Und du sagst es, Man United könnte hier 17. werden und mit einem Euroleague-Sieg, falls sie das den Weg ganz durchgehen, ja, Champions League spielen. Also die Tür ist halt noch offen, das ist eine Riesenchance. Und irgendwo, wir haben es jetzt bei Arteta und Arsenal sehr, sehr positiv geframed, die eigentlich Ähnliches machen, die auch sehr viel rotiert haben, viele, viele Spiele nicht gewonnen haben, die sie in Bestbesetzung wahrscheinlich gewinnen. Da ein bisschen anders kommuniziert, natürlich die B11 einfach noch eine höhere Qualität, aber bei United jetzt eben vergleichbares Vorgehen, nur dass dort dann deutlich häufiger die Niederlage bei rumkommt. Ich tue mich ein bisschen schwer, das jetzt zu beurteilen. Ich meine, er hat nicht seine ganze Startelf ausgetauscht. Das wäre auch falsch. Sie haben das hier nicht abgeschenkt, verlieren am Ende nur 1-0. Aber es hat einfach einen Beigeschmack, wenn du dich so offensiv in dieser Thematik äußerst. Und ich glaube, die Saison haben sie abgeschenkt. Da ist nicht viel Spekulation bei. Ist jetzt voller Fokus auf die Euroleague und ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht, weil ich bin mir nicht sicher, ich habe es nicht nachgeguckt, aber sich als 17. für die Champions League zu qualifizieren, ich würde mal schätzen, das gab es noch nicht.
Ja, würde ich auch schätzen. Noch eine andere kurze Schätzfrage. Schätzt du, Amorim bleibt Trainer bei den Red Devils, auch wenn er 17. wird und die Euroleague gewinnt?
Was ist dann?
17. 1-7.
Glaubst du nicht? Also glaubst du, wenn sie jetzt 14. werden, 3 Punkte vor dem 17., dass er dann bessere Karten hat? Also ich finde, die Saison ist nun mal eine Vollkatastrophe. Und ob sie jetzt 17., 16., 15. oder 14. werden, das ist alles Käse.
Ja, das ist Käse, aber das macht für mich trotzdem einen Unterschied. Also wenn du halt am Ende 13. bist, ist es halt eine schlechte Mittelfeldsaison. Die hast du halt mal und es läuft einfach gerade, ne, einfach nicht gut bei ihnen die letzten Jahre. Aber 17. ist nochmal was anderes, weil dann stehst du wirklich einen Platz über dem Strich. Ja, und wenn dann nicht einfach so drei Horrormannschaften in der Liga gewesen wären dieses Jahr, die drei Aufsteiger, wenn davon einer hätte Fußball spielen können, dann wärst du fast abgestiegen oder dann wärst du abgestiegen. Ne? Und das kann ja ein Verein nicht noch einfach so weiterlaufen lassen mit dem gleichen Trainer.
Ja, aber ist das also die reine Platzierung da nicht ein bisschen Augenwischerei? Also am Ende werden da wahrscheinlich 3-4 Punkte zwischenliegen. Glaubst du, dass das dann psychologisch so schwer wiegt, dass es über die Amorim-Zukunft entscheidet?
Also ich komme einfach nicht drüber weg über diese 17. Da haben wir schon irgendwie ein anderes Gefühl. 17. das ist für mich hochnotpeinlich. Das ist nicht nur ein blaues Auge. Das ist ein blaues Auge, ist komplett zu und das andere ist dann so ein kleiner Schlitz offen. Also mit so viel Glück, ja, da musst du fast absteigen. Und ich weiß nicht, vielleicht muss der Verein absteigen, um einfach mal alles irgendwie von neu auf zu denken, um mal die ganzen Verträge loszuwerden, die ganzen Altlasten, den Ballast loszuwerden. Bestimmt sind die Verträge nur für die erste Liga gültig. Ja, also ich mag Amorim ja auch. Ich finde ihn auch sympathisch. Und wenn er nachher wirklich die Euroleague gewinnt, ist es definitiv nicht klein zu reden. Aber ich weiß es nicht mit dem Selbstverständnis von United. Egal, komm, wir kommen noch zu einer anderen Mannschaft, die in der Liga auch furchtbar unterwegs ist und da auch nur auf Platz 16 steht. Das ist nämlich Tottenham, aber die wiederum auch im Euroleague-Halbfinale steht, weil sie Eintracht Frankfurt besiegt haben, auswärts mit 1-0. Das habe ich mir leider angeschaut und nicht das United-Spiel, bin auch schön blöd. Aber ja, ich dachte, vielleicht ist es Postecoglous letztes Spiel, wenn sie da verloren hätten, wäre das vielleicht so gewesen, aber auch sie gewinnen.
Ja, und ich glaube, wir beide wissen, so ein bisschen die Real Madrid-Analogie, Frankfurt in so europäischen Runden zu schlagen, gerade auswärts, das ist wirklich eine Leistung. Also, dass sie hier weiterkommen mit 2-1, habe ich persönlich nicht mit gerechnet. Und sie haben ein bisschen weniger Medienrubel als United, aber spielen ja eine vergleichbar bescheidene Saison und haben jetzt eine sehr ähnliche Ausgangslage. Eben beide Premier League-Clubs immer im Halbfinale der Euroleague und damit eben die Riesenchance, die ganze Kacksaison zu retten, einfach nur mit dieser Qualifikation, mit dem Titel. Also damit kriegst du ja alles rumgedreht. Du kriegst deine finanzielle Lage, deine Verträge, deine Transfers, Strahlkraft. All das ist gerettet mit eben jetzt noch 3 weiteren Spielen, die sie gewinnen müssen in der Euroleague. Das ist schon wirklich ein Statement.
Und noch zur Vollständigkeit halber, auch Chelsea hat das Viertelfinale bestanden. Die haben das in der Conference League getan gegen Legia Warschau. Und kommen jetzt gegen eine Mannschaft, dessen Namen ich nicht aussprechen will, habe ich noch nie gehört. Irgendwas mit Garden, Duo Garden, vielleicht ist da jemand der großer Fan von. Auf jeden Fall haben sie gegen Legia Warschau noch verloren zu Hause nach dem 3-0-Hinspielsieg und wurden noch ausgebuht nach Abpfiff, obwohl sie weitergekommen sind. Ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, dass jemand, der im europäischen Wettbewerb ins Halbfinale eingezogen ist, von seinen Heimfans ausgebuht wurde. Ja, und jetzt konnte Chelsea trotzdem in der Liga mit 2-1 auswärts bei Fulham gewinnen. Nach einer sehr bescheidenen ersten Hälfte kam dann die Leistungssteigerung. Ganz wichtiger Dreier für Chelsea im Kampf um die Champions League, weil ja, wie gesagt, Villa ihnen auch immer näher kommt. Aber bevor wir uns jetzt hier zu sehr verzetteln, gehen wir noch ganz kurz zu unserem letzten großen Spiel heute. Und das hat in der Premier League stattgefunden. Und das hieß nämlich Liverpool gegen Leicester. Und das war deswegen spannend, weil Liverpool hätte Meister werden können, wenn Arsenal anders gespielt hätte und nicht gewonnen hätte gegen Ipswich. Das haben sie getan, deswegen war das unmöglich. Aber Leicester konnte heute auch endgültig absteigen, wenn sie nämlich nicht gewinnen gegen Liverpool. Und das ist halt schon eine große Aufgabe.
Ja, unterschiedlicher können die Vorzeichen natürlich nicht sein. Die einen sprechen über Meisterschaft, die anderen über den Abstieg. Und so sah es dann auch aus. Liverpool wirklich haushoch überlegen, haben ganz, ganz lange Chancenwucher betrieben und einfach nicht den Ball über die Linie bekommen. Leicester vorne eigentlich nicht existent. Dementsprechend lief das Spiel dann so dahin, bis dann wieder so eine ausgerechnet Geschichte passiert. Und zwar ist es ausgerechnet Trent Alexander-Arnold, der den Ball nach Latte, Pfosten, dann im dritten Versuch, selber Angriff, wohlgemerkt, im Tor unterbringt mit einem guten Abschluss. Und er ist es dann, der sich feiern lässt, zu Recht. Ja, zur Meisterschaft hat es noch nicht gereicht, aber dieses 1:0 hat Bestand. Und das Endgültige haben wir zwar nicht auf Liverpool-Seite, aber bei Leicester.
Weil Leicester nämlich absteigt, Ruud van Nistelrooys Mannschaft ist damit auch sicher wieder in der Championship vertreten nächstes Jahr. Wir schauen ganz kurz auf Leicester. Ich muss es betonen, eine absolute Albtraum-Saison für Leicester. Es ist wirklich unglaublich. Die Mannschaft von Ruud van Nistelrooy hat die letzten 8 Premier League-Spiele, ich glaube jetzt sogar mit dem Liverpool-Spiel sind es 9, zu Hause verloren. Also die letzten 8 Heimspiele, 9 Heimspiele in der Premier League, allesamt verloren, ohne ein Tor. Das sind ungefähr 140 Tage, die sie zu Hause in der Premier League torlos sind und alle verloren haben. Van Nistelrooy selbst auch eine furchtbare Bilanz. 16 seiner 18 Premier League-Spiele mit Leicester verloren. Ich glaube nicht, dass er der Mann sein wird, der Leicester wirklich von der Championship wieder hochführen wird. Ich denke, dazu sollten sie einen anderen wahrscheinlich aussuchen mit ein bisschen mehr Championship-Erfahrung. Es gab auch einen großen Protest. Es gab ein Flugzeug sogar über der Arena mit einem Protestbanner gegen die Entscheider, die da ausgetauscht werden sollen. Also der Verein ist gerade im absoluten freien Fall und wird sich wieder strecken müssen in der Premier League. Aber nochmal zurück zu Liverpool. Natürlich, Trent Alexander-Arnold kommt hier aufs Feld, macht dieses Volley-Tor nach 76 Minuten, reißt sich das Trikot auch vom Leib. Und jetzt munkeln ja manche, bleibt er doch? Bleibt der Trent? Machen es alle drei?
Glaubst du wirklich? Hältst du das für eine Option?
Das munkeln auf jeden Fall manche gerade. Also, er hat sich schon sehr gefreut. Also, vielleicht war es auch nur, weil er jetzt wieder aufs Feld kam und nochmal zum Abschied das Tor macht, aber die Emotionen, die waren schon krass bei ihm, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, das ist bei der Situation auch einfach angemessen, da wird so viel in seinem Kopf vorgehen. Ich glaube nicht dran, ich glaube, das ist durch, alles, was man hört, was man liest, wie ich das interpretieren würde, der ist weg, der wird zu Real Madrid gehen, wird sich denen anschließen. Ich glaube nicht, dass es da eine Kehrtwende gibt, aber natürlich ist das emotional, wenn du dann eingewechselt wirst in dieser Saisonschlussphase, wo du nochmal die Premier League gewinnst mit deinem Verein, und das ist ja einfach so, dann zu treffen, schon legitim nach all den Chancen, die nicht reingehen, so emotional zu sein. Ich würde es nicht auf seinen Verbleib ummünzen, um auch kurz von mir nochmal ein Fazit zu ziehen zu Leicester. Einfach insgesamt sehr enttäuschend, und dass man sich so negativ über sie spricht, zumindest in der Presse, liegt halt daran, dass sie nur 19. sind und mit Southampton einfach noch ein Team darunter steht, was mit minus 54 Torverhältnis und 11 Punkten einfach um die Negativrekorde spielt und nicht um die Premier League. Bei Leicester sieht es aber auch nicht viel besser aus. Sie haben 7 Zähler mehr, sind mit 18 Punkten minus 46 Toren. Ja, auf dem Platz 19 nach 33 Spielen ist es auch keine gute Ausbeute und steigen völlig verdient ab und konnten ja mit Ipswich alle drei Aufsteiger eben nicht mithalten und eine nennenswerte Rolle spielen. Sie sah am Anfang der Saison teilweise noch anders aus, aber jetzt hinten raus wirklich chancenlos.
Ja, ich bin auch echt sehr enttäuscht von den drei Aufsteigern. Hatten überhaupt keine Chance auf den Klassenerhalt, haben es auch einfach schlecht gemacht. Die Trainer haben sich nicht so wirklich angepasst. Und ich hoffe einfach, dass die Mannschaften, die da aus der Championship wieder hochkommen, nächstes Jahr einen besseren Fight uns liefern werden. Ich freue mich riesig, dass es Leeds hoffentlich schafft. Ja, die sind gerade Tabellenführer in der Championship. Burnley ist Zweiter. Und der Rest kommt ja in die Playoffs, da werden wir auch ein Auge drauf behalten. Aber Stand jetzt könnten wir Leeds wieder in der Premier League begrüßen. Ich glaube, da gehören sie auch unbedingt hin. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt noch zu einem Thema, was große Schlagzeilen vor allem in Deutschland produziert hat die letzten Tage oder heute vor allem. Und zwar ist das Niklas Füllkrug von West Ham. Die haben nämlich nur 1:1 gespielt gegen Southampton, die ja, du hast es gesagt, um die Negativrekorde spielen. Trotzdem hat Southampton einen ganz wichtigen Punkt eben gegen diese Negativrekorde eingesammelt. Und Lücke, Niklas Füllkrug, war nachher sowas von angefressen. Zitat, ich bin heute sehr wütend, nicht enttäuscht, nur wütend über das, was wir nach dem Tor gemacht haben. Zwar haben wir einige gute Phasen gehabt, aber die Motivation, das Engagement, sorry, wir waren SCH, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich bin sehr wütend. Mentalitätsproblem, meinte er. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir spielen wollen. und so weiter und so fort. Also einen richtigen Rant losgelassen. Dann kursiert noch kurz die Gerüchte, ob jetzt eine deftige Strafe folgen könnte. Aber die Vereinsführung hat das wohl abgeschmettert, weil sie der gleichen Auffassung ist. Da wird anscheinend Lücke nicht für bestraft. Er hat sich mal kurz, alles von der Seele geredet, wird dafür aber zum Glück für ihn nicht bestraft.
Ja, man könnte meinen, er hat das Mentalitätsproblem aus Dortmund mitgebracht. Ist aber nicht der Fall. Ich finde, wie er hier auf den Tisch haut, ist auch richtig, dass man das nicht bestraft. Also irgendwie wünscht man sich ja immer, dass Leute ehrlich sind, aufrichtig sind, sagen, was sie im Kopf haben. Und wenn es da noch der Wahrheit entspricht, wie hier, glaube ich auch nicht, dass man das sanktionieren sollte. Trotzdem natürlich in der Deutlichkeit schon auffällig. Wenn wir auf die Tabelle gucken, sind eben genau die Hammers gerade auf dem 17. Platz, der, wie von dir schon angeschnitten, psychologisch natürlich vielsagend ist. Du bist halt nur noch in der Liga, weil es diese drei Aufsteiger gibt, die nochmal 15 Punkte weniger haben. Also jetzt mit Ipswich, West Ham, der Abstand 15 Punkte, einfach nicht konkurrenzfähig. Aber worst of the rest ist eben West Ham. Und mit diesem Kader, mit den Spielern, ich habe nicht damit gerechnet. Also sie haben ja viel, viel Qualität mit Graham Potter auch auf der Trainerbank. Jemanden, der gezeigt hat, dass er Premier League coachen kann. Füllkrug ist nicht happy und das völlig zu Recht. Da ist einfach kein Teamgeist drin. Und seine Analyse, ja, trifft es auf den Punkt. Leider für West Ham.
Es gab Spiele, wo Potter angekommen schien, wo die Mannschaft auch die Message verstanden hatte. Aber dann gibt es auch wieder absolute Rückschritte, wie jetzt hier dieses Southampton-Spiel, wo Southampton ja auch echt einige Chancen noch mehr hatte. Und das war einfach desolat. Und gegen Southampton darfst du natürlich keinen einzigen Punkt abgeben, weil die wirklich eine klassische Zweitligamannschaft sind. Und das tun sie eben. Und Füllkrug hat da, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen seine Ansprüche untermauert, dass es für ihn einfach nicht darum geht, in der Premier League Jahr für Jahr jetzt gegen den Abstieg zu spielen. Der wollte halt einfach mehr mit West Ham. Und die hatten ja damals auch echt so einen guten Kader sich zusammengestellt oder dachten das zumindest, dass sie da um die europäischen Plätze kämpfen wollten. Aber davon ist gerade überhaupt nichts zu sehen. Und ob Füllkrug bleibt, auch unter Potter in der neuen Saison, werden wir schauen in West Ham. Ganz kurze Beobachtung noch von mir und die ich euch jetzt nicht gehen lassen will. Mir ist aufgefallen, dass alle europäischen Wettbewerbe von Londoner Mannschaften gewonnen werden könnten. Also wir haben drei Wettbewerbe. Champions League könnte Arsenal gewinnen, Euro League könnte Tottenham gewinnen und die Conference League könnte Chelsea gewinnen. Das wäre doch mal heftig, wenn alle Londoner Mannschaften am Ende europäische Wettbewerbe gewinnen würden. Und noch ein ganz kurzer privater Einschub quasi von uns beiden. Manche werden es ja vielleicht gesehen haben. Wir haben uns designtechnisch erneuert. Unser Podcast wird nun präsentiert durch ein schöneres Logo, wie wir finden. Wir haben uns da ein bisschen auf unsere Roots, auf unsere Wurzeln zurückbesinnt, haben es trotzdem so ein bisschen cleaner und classier gehalten. Ich gehe jetzt schon so richtig ins Design-Englisch hier. Auf jeden Fall, ja, bin ich gespannt, was ihr zum neuen Logo sagt. Schreibt uns gerne mal eure Meinung in die Kommentare unter die Spotify-Folge. Und ich glaube, es dürfte helfen, uns auf Instagram zu folgen, Radio England FM, weil wir planen in der aktuellen Phase gerade einige große Neuerungen, über die wir dann zeitnah auf Instagram euch informieren werden. Deswegen ist, glaube ich, fair, dass wir sagen, da lohnt ein Follow, oder? Würdest du uns folgen, Robin?
Natürlich. Also wir stellen gerade einiges um und warum nicht? Warum nicht direkt up-to-date bleiben? Das geht ganz gut über unseren Instagram-Kanal. Und kleiner Nachschub so, als Idee, also falls man noch einen Urlaub buchen möchte und man hat so London im Visier, dann wäre natürlich nach der Saison irgendwie ein ganz guter Zeitpunkt mit dreifacher Chance auf eine Siegesparade. Also einfach mal so als Sightseeing-Tourist so eine Parade mitzusehen, hätte ich schon Bock drauf, ehrlich gesagt.
Das ist der ganz smarte. Meine Lieben, wir verlassen euch heute mal ohne die Ergebnisse. Ich habe es jetzt nämlich ziemlich eilig. Ich muss noch ganz kurz hier in Berlin einmal die Straßen unsicher machen, glaube ich, heute Abend. Aber wir werden uns natürlich direkt demnächst wieder hören. Bis dahin auf jeden Fall müsst ihr diesem Podcast folgen, um ihn nicht mehr zu verpassen. Wie gesagt, macht das auf den Abspielplattformen eurer Wahl. Folgt uns unbedingt auf Instagram, gibt uns ein positives oder auch ein negatives Feedback, solange es konstruktiv ist. Könnt ihr auch immer gerne machen, sind wir auch immer sehr offen für. Und bleibt uns treu. Bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.